Schönen guten Morgen euch. Lasst uns beten. Herr Jesus, das ist dein Tag. Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Du hast Vergebung gebracht, du hast Erlösung gebracht. Halleluja, Herr. Du bist groß. Wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen uns begegnet und uns ganz neu zeigst, wie sehr du uns liebst und was du Großes getan hast. Amen. Man kann ja ganz unterschiedlich Karfreitag begehen. Zum Beispiel heute in Rom. Ich wäre heute Morgen auch gerne in Rom, wenn der neu gewählte Papst Franziskus, sein erstes Ostern zelebriert. Vielleicht gibt es heute bei diesem neu gewählten Papst wieder einige Überraschungen, auch an Karfreitag. Ich habe eben gehört, in Jerusalem ist heute ganz viel los. Dort, wo Jesus vor bald 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist, wird heute dem Leiden Jesu auch auf eine sehr interessante Art und Weise gedacht. Habt ihr schon mal einen Karfreitag im Schnee begangen? Ja? Aber dann vielleicht eher skifahrenderweise. Ich war heute sehr überrascht, einen Karfreitag mit Schnee. Und mit Karfreitag verbinde ich auch Kälte. Todeskälte. Manche begehen heute den Karfreitag ganz anders, als wir es hier tun. Vor einigen Jahren war ich Karfreitag in Istanbul. Und es war ganz seltsam, es ist Karfreitag und keiner merkt es. Viele Millionen Menschen und es ist so, als wüsste niemand in dieser riesigen Stadt, was Jesus Großes an Karfreitag getan hat. Manche begehen heute Karfreitag nicht so wie wir in Sicherheit, sondern in Verfolgung. Du musst dich verstecken. Und doch stehen sie offen zu diesem Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heute kommt im Fernsehen eine besondere Sendung um 19.30 Uhr im ZDF. Thema Christenverfolgung. So wie Jesus damals verfolgt wurde, so werden seine Kinder heute noch verfolgt. Und dass das gerade an Karfreitag kommt, ist etwas Besonderes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Programmempfehlung abgegeben habe fürs Fernsehen. Heute 19.30 Uhr ZDF Christenverfolgung. Und auch ich möchte heute gern einmal einen besonderen Karfreitag mit euch begehen. Und habe das überschrieben, Karfreitag ein wirklich großer Versöhnungstag, ein großer, großer Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag im Judentum ist ja eigentlich nicht heute. Heute haben wir in Israel Passa. Großer Versöhnungstag ist im Herbst. Und dort wird gefeiert, dass Mensch und Gott miteinander versöhnt werden. Und ich möchte heute die Brücke schlagen zwischen dem irdischen Versöhnungstag im Herbst hin zu Passa, ein großer, großer Versöhnungstag. Normalerweise sprechen wir an Karfreitag auf das, was hier auf der Erde geschehen ist. Jesus in Jerusalem stirbt. Das ist die gute Nachricht. Jesus Christus hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen, als er damals ans Kreuz ging. Und heute wollen wir mal in den Himmel schauen. Mir ist aufgefallen, die letzten Monate sind wir ja durch den Hebräerbrief gegangen, dass ein Stichwort immer wieder auftaucht in den ersten 10 Kapiteln, und das ist die Sache mit dem Hohepriester. Hohepriester. So wird der Hebräerbrief ein großer, großer Blick in den Himmel, ein Evangelium, was sich heute an Karfreitag im Himmel ereignet hat. Das sehen wir ja normalerweise nicht. Wir sind hier auf der Erde. Jetzt blicken wir miteinander in den Himmel. Ich lese uns aus Hebräer 8. Der entscheidende Punkt bei allem ist der. Also jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Der entscheidende Punkt: Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Da ist von Jesus die Rede. Jetzt sind wir schon 40 Tage weiter Himmelfahrt. Jesus zur Rechten Gottes. Und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Ihr Dienst vollzieht sich, also der Dienst der irdischen Priester vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung: Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Für uns sichtbar ist das, was hier auf der Erde ist. Karfreitag. Und hier macht man den Blick zurück auf dieses irdische Heiligtum. Das war das Zelt, Stiftshütte wird es genannt, das der Mose gebaut hatte, damit sich Mensch und Gott begegnen können, damit Versöhnung geschieht zwischen Mensch und Gott. Wir haben hier das Heiligtum. Da seht ihr eine Wolke. Das ist die Gegenwart Gottes. Denn in diesem Teil, das ist das Allerheiligste. Der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Der Ort, wo Gott hier auf Erden wohnt. Und das, was Mose hier gebaut hat, mit Heiligtum und Allerheiligsten, mit einem Brandopferaltar, einem Waschbecken, außenrum einen großen Zaun, Opfertiere, Priester und was da so alles ist, das hat eine himmlische Vorlage. Habt ihr euch so den Himmel vorgestellt? Das ist für mich ein ganz überraschender Gedanke. Das, was Mose damals gebaut hat, das hat er im Himmel gesehen. Ihm wurden die Pläne gezeigt. Ein wunderbarer Blick in den Himmel. Und das sollte er nachbauen. Das heißt, das, was das Volk Israel über hunderte von Jahren praktiziert hat, erst in dieser Stiftshütte und später im Tempel in Jerusalem, ist nur ein Abglanz, ein Abdruck von dem, was eigentlich im Himmel ist. Wir ahmten das nach, was sich eigentlich im Himmel abspielt. Nochmal die Frage, hast du dir so den Himmel vorgestellt? Ich bin froh, dass wir den Hebräerbrief machen, dass uns das einmal erklärt wird. Das ist ein Bild des himmlischen Heiligtums, in dem Jesus an Karfreitag seinen Dienst als Hohepriester versehen hat. Was hat der Hohepriester gemacht? Hebräer 9, Vers 11 und 12. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Jesus ging ins Heiligtum hinein und hat eine Erlösung bewirkt, die für immer und ewig galt, mit seinem eigenen Blut. Wie sah das auf der Erde aus? Ich bin jetzt beim Tempel, der ganz ähnlich aussah wie die Stiftshütte. Was ist am großen Versöhnungstag geschehen? Da heißt es, ich bin jetzt in 3. Mose 16, der Herr sprach zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, er soll nicht zu jeder beliebigen Zeit das Heiligtum hinter dem Vorhang vor der Deckplatte der Lade betreten. Dann wird er nicht sterben, wenn ich über der Deckplatte in einer Wolke erscheine. Das Heiligtum. Es ist dreigeteilt. Wir haben einen Vorhof. Frauen durften immerhin bis hierhin. Heiden mussten ganz draußen bleiben. Männliche Israeliten durften noch bis hier, normale Priester bis ins Heilige. Und nur der Hohepriester, und das auch nur einmal im Jahr, durfte das Allerheiligste hinter den Vorhang betreten. Das ist der Vorhang. Dieser Bereich, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart ist, ist so heilig, haben wir eben gehört, so besonders, dass der Hohepriester von Israel nur einmal im Jahr das betreten darf. Sonst würde er sterben müssen. Gottes Gegenwart, seine Heiligkeit ist so gewaltig, dass ein Mensch, der das sieht, weil er Sünder ist, vergeht, sterben muss. Ich lese weiter in Levitikus 16. Nachher soll er den Bock schlachten, der als Sündopfer für das Volk bestimmt ist, und sein Blut hinter den Vorhang tragen. Hier wurde der Bock geschlachtet. Dann hat der Hohepriester eine Schale mit Blut genommen und ging hier ins Heiligtum und hat Gott dieses Blut, das Leben dieses Tieres, stellvertretend für das Leben des ganzen Volkes gebracht. Das ist die Symbolik, in der wir uns hier bewegen. Jesus nimmt, so haben wir eben im Hebräerbrief gehört, sein eigenes Blut und geht in dieses Heiligtum hinein und bringt dem Vater im Himmel sein eigenes Blut. Karfreitag einmal anders. War für mich sehr neu. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Hebräerbrief schon gelesen habe in meinem Leben. Aber das ist der himmlische Hohepriester. Karfreitag, Jesus nimmt eine Schale seines kostbaren Blutes und bringt es Gott zur Versöhnung. Ich lese uns noch einen Vers aus 3. Mose 16. Das soll euch als feste Regeln gelten. Einmal im Jahr sollen die Israeliten von allen ihren Sünden entsühnt werden. Einmal im Jahr. Was hat sich da angehäuft? In so einem ganzen Jahr. Was für ein Berg voll Sünden. Was bewirkt dieses Opfer? Hebräer 9 weiter. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit einem besonderen Wasser besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Der Hohepriester damals eine äußere Reinheit. Immerhin. Wer einmal ganz tief empfunden hat, was es heißt, von Sünde beschmutzt, durch und durch als Sünder vor Gott treten zu müssen, der weiß, dass auch eine äußere Reinigung sehr, sehr viel bedeutet. Diese Sünde von Menschen ist für Gott so schlimm, dass Jesus genau dafür sterben musste. Auch wenn es nur in Anführungszeichen äußerlich war im Alten Testament, für die Menschen war es eine Riesenerleichterung. Ich bin mit Gott versöhnt. Großer Versöhnungstag. Ich bin nicht mehr in Feindschaft mit Gott. Ich bin nicht mehr im Krieg mit Gott. Mich drückt die Sünde nicht mehr runter. Gott hat mich angenommen. Was für eine Erlösung. Aber einmal im Jahr. Und nur äußerlich. Bei innerer Reinigung, so wie es hier heißt, da ist nicht nur die Hülle sauber. Ich hoffe, ich habe heute ein ganz weißes Hemd an. Da ist nicht nur die Hülle sauber, sondern es sieht auch innen ganz anders aus. Hier war von einem Doppelten die Rede. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen. Nehmen wir an, wir haben heute großen Versöhnungstag. Ich hoffe, keiner von uns hat das ganze letzte Jahr angehäuft. Taten, tote Werke, die unser Gewissen belasten müssten, wenn unser Gewissen noch schlägt, wenn wir noch merken, wie wir eigentlich vor Gott stehen. Hier wird diese ganze Last von einem Menschen genommen und auf Jesus gelegt, der am Kreuz hing. Da ist das Gewissen frei. Herr Jesus, du bist für meine Schuld gestorben. Das gilt mir. Und dann ist da die Rede weiter, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Zweiter Punkt an Karfreitag. Ich kann Gott jetzt dienen. Ist das Evangelium? Der Werner hat letzten Sonntag sehr, sehr treffend darüber gepredigt, welche Botschaft Johannes der Täufer gebracht hat. Das ist die gleiche Botschaft, die auch Jesus hier auf die Erde gebracht hat. Ändert euer Leben. Ändert euer Leben. Fangt neu an. Lebt mit Gott. Tut das, was Gott gefällt. Als unser himmlischer Hohepriester mit seinem Blut in das Allerheiligste gegangen ist im Himmel, hat er das möglich gemacht. Es geht. Es geht. Weil Jesus dafür gestorben ist. Die Bibel nennt es Erlösung. Frei gemacht von der Macht der Sünde. Und das ist eine Macht. Und diese Macht hätte niemand, kein Mensch, brechen können. Nur weil Jesus sein eigenes Blut vergossen hat, ist es uns möglich, so zu leben, wie Gott es will. Das ist frohe Botschaft. Wir waren eben in Hebräer 9. Ich gehe ein Kapitel zurück in Hebräer 8, Vers 10. Da heißt es direkt vor unserem Text, der neue Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Karfreitag dient dazu, dass wir endlich wieder Gottes Kinder sind und das leben können. Was für eine Zusage. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Hebräer 2. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester für Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Merkt ihr, als unser himmlischer Hohepriester ins Allerheiligste ging, da hat er etwas von uns mitgenommen. Da hat er sein Erleben auf Erden mitgenommen, wie es eigentlich ist, versucht zu werden, Mensch zu sein. Wenn der Glaube auf die Probe gestellt wird, wenn es nicht so leicht ist, mit Gott zu leben, wenn man die eigene Schwachheit spürt, das hat Jesus selbst erlebt und auch das nimmt er ins Heiligtum mit. Jesus blieb nicht in seinem fernen Himmel, wäre doch da oben ohne uns und ohne Sünde viel, viel schöner gewesen. Er blieb nicht in seinem Himmel, sondern er durchleidet das und wird zu einem wahren Hohepriester. Und entsprechend heißt es dann, 1. Johannes 2, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ein Hohepriester, der den Zugang zu Gott ermöglicht. Auch das ist mir ganz neu wichtig geworden. Hebräer 6, das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, den Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Habt ihr den Doppelklang in diesem Text gemerkt? Das ist unsere starke Zuflucht. Das ist unser Anker, dass wir auch bei Stürmen nicht losgerissen werden können. Das ist unser Fundament, dass Jesus hinter den Vorhang ging. Wie viele von euch wissen, bin ich mit Archäologie beschäftigt und ich musste euch heute einen alten Stein mitbringen. Ein alter Stein, der heute in Istanbul zu sehen ist. So sieht er im Original aus. Ursprünglich hatte er rote Buchstaben. Das Ganze auf Griechisch. Das ist eins der ganz, ganz wenigen Überbleibsel aus dem Tempel zur Zeit Jesu. Also diesen Stein hat Jesus ganz sicher auch gesehen. Wir haben fast nichts mehr von diesem Tempel, den die Römer zerstört haben. Aber das war eine Wandtafel in roter Schrift, hier in Griechisch, sie gab es auch in Latein. Und da steht, dass kein Fremder eintrete innerhalb der Absperrung und Einfriedung um das Heiligtum. Jeder, der ergriffen wird, also der doch reingeht, ist selbst verantwortlich für den darauf folgenden Tod. Kein Fremder, kein Nicht-Israelit, kein Nicht-Jude darf an dieser Schranke einfach weitergehen, an dieser Tafel vorbei und sich dem Heiligtum nähern. Das ist das Rote. Für die Heiden gab es wirklich eine Mauer. Ich hatte schon gesagt, Frauen, israelitische Frauen kamen immerhin in den Vorhof der Frauen, israelitische Männer in den Vorhof der Heiden. Entschuldigung, nicht der Heiden. In den diesen Vorhof für israelitische Männer, wo geopfert wurde. Priester kamen bis ins Heilige. Der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und Heiden, wir müssen draußen bleiben. Was für eine eindrückliche Warnung. Wenn du hier weitergehst, wenn du dich Gott mehr nähern willst, dann bist du des Todes schuldig. Also das wäre für mich schon vom Prinzip her sehr schwierig gewesen, das zu akzeptieren. Nur das ist keine menschliche Regel, das ist eine göttliche Regel im Alten Testament gewesen, dass wir nicht näher zu Gott hätten dürfen. Und auch Israeliten durften sich nicht sehr weit Gott nahen. Es war eine große, große Distanz da. Ich möchte aber hierhin. Ich möchte zu Gott. Ich möchte in die Gegenwart Gottes. Ich möchte mehr von Gott sehen. Ich möchte Gott erleben. Deshalb ging unser Hohepriester, unser himmlischer Hohepriester Jesus Christus in das Innerste des himmlischen Heiligtums, dem Raum hinter dem Vorhang. Was ist passiert? Der Vorhang, Karfreitag, ist zerrissen, muss man sich mal vorstellen. Was haben sich die Priester gedacht? In dem Bereich waren sicherlich Priester. Warum? Wir sind am Passafest. Haben wir gerade in Jerusalem. Würde der Tempel noch stehen heute, es wäre noch viel, viel mehr los im Judentum. Das war für sie ein ganz, ganz wichtiger Tag. Alles voll mit Menschen, Priester, das war nicht betreten. Israelitische Männer, israelitische Frauen, Heiden, alles voll. Und dann ist nicht nur Finsternis und Erdbeben, sondern dieser Vorhang zerreißt. Zumindest die Priester müssen völlig perplex gewesen sein. Plötzlich ist der Weg zu Gott frei. Plötzlich ist der Weg zu Gott frei. Warum? Weil Jesus selber gestorben ist, sich hingegeben hat und das himmlische Heiligtum betreten hat. Ich lese uns nochmal den Vers aus Lukas 23. Inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Was war hier auf der Erde schon los, aber wie viel mehr im Himmel? Habt ihr euch schon ganz daran gewöhnt, dass der Weg frei ist? Staunt ihr auch darüber, was Gott es sich hat kosten lassen, dass dieser Weg in die Gegenwart Gottes frei wird? Ich staune immer wieder von Neuem, wie wichtig es Gott war, dass wir in seine heilige Gegenwart treten können. Eine Figur, ein Hohepriester soll das sein. Ich habe bewusst kein menschliches Bild gewonnen. Das verzerrt irgendwie immer, wenn man ein Gesicht sieht. Mir geht es um die Gewänder, die er anhat, die auch Symbolik haben im Alten Testament. Und vor allem um eines, das Brustschild oder die Brusttasche. Und da hat es 12 Steine. Und auf den Steinen? 12 Stämme Israels. Die Namen der 12 Stämme Israels. Das waren verschiedene Edelsteine, Karfunkel, Saphir, Jaspis, Achat und so weiter. Ich bin in Exodus Kapitel 39. Und die Steine lauteten auf die Namen der Söhne Israels, 12 ihrer Namen in Siegelgravierung. Der irdische Hohepriester trägt einmal im Jahr hier auf seinem Herzen die Namen der Stämme Israels ins Allerheiligste vor Gott. Und es heißt in Exodus 39, Vers 29, Aaron soll die Namen der Söhne Israels über seinem Herzen tragen, wenn er zum Heiligtum kommt, zur immerwährenden Erinnerung vor dem Herrn. Zur immerwährenden Erinnerung vor dem Herrn. Als unser himmlischer Hohepriester Jesus das Allerheiligste betreten hat im Himmel, hat er auch so ein Brustschild angehabt? Wie viele Edelsteine waren da drauf? Ich weiß es nicht. Waren es auch 12? Weil hier stehen ja diese 12 stellvertretend für das ganze Volk. Ich glaube, dass Jesus wirklich unsere Namen auf dem Herzen getragen hat, als er da ans Kreuz ging und als er das himmlische Allerheiligste betreten hat, um für uns Sühnung für unsere Sünden zu bewirken. Jesus mit meinem Namen betritt das Allerheiligste. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, er blieb ohne Sünde. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Lasst uns das machen. Lasst uns vor den Thron Gottes treten und mit ihm reden. Lasst uns zu ihm beten, wenn er bitte aufsteht.